Sie wissen, dass ich in den Gottesdiensten bewusst frei bete. Ich weiß, dass mein Kauderwelsch nicht so schön ist wie die herrlichen Agentengebete. Aber ich meine, immer wieder in unseren Gottesdiensten war manches versteift und dann ist es immer wieder gut, man zeigt eine gewisse Lebendigkeit. Aber ich will an dieser Stelle einmal sagen, es ist auch sehr schön, wenn man mit den Worten anderer betet. Gerade deshalb darf ich sagen, wenn man laut einen Psalm betet. Sie wissen ja, was es bedeutet, wenn Sie den 23. Psalm beten. Aber auch das, diesen Psalm 91 in Stunden großer Not. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Denn er errettet dich vom Strick des Jägers und von der verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen Fittichen decken und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht, vor den Pfeilen, die des Tages fliegen, vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die am Mittag Verderben bringt, wenn auch 1000 fallen zu deiner Seite und 10.000 zu deiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen. Ja, du wirst es mit eigenen Augen sehen und schauen, wie den Gottlosen vergolten wird. Denn der Herr ist deine Zuversicht, der Höchste ist deine Zuflucht. Es wird dir kein Übel begegnen und keine Plage wird sich deinem Hause nahen. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Über Löwen und Ottern wirst du gehen und junge Löwen und Drachen niedertreten. Er liebt mich, darum will ich ihn erretten. Er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen. Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not. Ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben. Ich will ihm zeigen mein Heil. Jetzt wäre es wieder gut, wir wüssten, wer diesen Psalm gedichtet hat. Wir wissen es nicht. Gewisse Bibelübersetzungen schreiben auch hier drüber, ein Psalm Davids, griechische Übersetzung. Aber nur dort. Es könnte sein, dass er von David stammt. Es könnte aber sein, dass er, wie das Lied davor, von Mose stammt. Aber das ist jetzt reine Spekulation. Warum interessiert es uns? Weil man doch aus der Lage, in der Mann betet oder die Frau, etwas schließen kann. Es gibt jüdische Ausleger, die sagen, der Psalm sei von Josua und Kaleb. Aber es ist natürlich auch Spekulation. Es gibt keinen inneren Hinweis darauf. Ich möchte was dazu sagen. Es ist ganz deutlich, dass Gott uns vor Gefahren beschützen kann. Herr, bewahre mich, dass ich in keine Not komme. Beten Sie doch auch. Aber wenn ich die Bibel richtig sehe, darf man so beten? Ist erlaubt. Aber viel häufiger wird gebetet, Herr, bewahre mich in der Gefahr. Wahrscheinlich gibt es das gar nie, gefahrloses Leben. Es gibt keinen Menschen, der nicht in Bedrängnis kommt, in Trübsal. Herr, bewahre mich in der Trübsal. Herr, bewahre mich im Leiden. Ich habe mich in den letzten Tagen wieder auseinandergesetzt mit einer Schrift eines modernen Gemeindegründers aus der modernen charismatischen Bewegung, der vertritt, dass Christen, seitdem Jesus am Kreuz für sie starb, kein Leiden mehr zu tragen hätten. Ich bin einfach so aufgewühlt dadurch, weil das auch vielem, was Paulus uns schreibt vom Leiden, in 2. Korinther 4 und so weiter, widerspricht. Es widerspricht ja auch ihrer Erfahrung. Heute Abend denken wir ja an unsere Schwerkranken. Und sie tragen nicht die Krankheit, weil sie glaubensloser wären, sondern weil es der Weg Jesu mit seiner Gemeinde ist. dass er uns auserwählt macht im Ofen des Elends, im Ofen. Und so sehe ich auch die Väter, nicht nur Mose, nicht nur Josua und Kaleb, nicht nur David, so sehe ich auch die Zeugen der neutestamentlichen Gemeinde. Die Apostel sind bis auf einen alle im Martyrium gestorben. Hingerichtet. Das blüht uns ja nicht mal. Aber nur, dass wir wissen, dass was uns Gott zumisst an Schwerem, ist auch ein Stück Bewährungsfeld des Glaubens. Es belastet mich sehr, dass wir im Missionsfeld immer wieder sehen, wie stark die Missionsmitarbeiter durch die Krankheit geschlagen sind. Es gibt keinen Missionar, der nicht schwer angeschlagen ist. Meine Frau und ich, den Leiter vom WEC trafen, den Dr. Marx, haben die anderen gesagt, sie müssen ganz langsam und ganz laut reden. Er hört fast nichts mehr, obwohl er alle Hörapparate drin hat. Eigentlich ein junger Mann. Nicht? So bei Mission, Leiter von 1500 Missionaren, warum Gott seine Leute oft so schwer durchführt. Und so kann man es durchmachen. Ich kenne einen der großen Missionsleiter da in Westafrika mit einer furchtbaren Schwermut, wo die Ehefrau sagte, ich halte es nicht mehr aus. Ich will ein Zeuge Gottes sein. Und sie können nicht sagen, die Finsternis, die muss weichen, wenn er glaubt. Die ist eben da. Seine Krankheit. Und so tragen wir unsere Krankheiten und die Leiden. Und jetzt müssen Sie wissen, warum der Psalm 91 so wichtig ist. Gott kann uns vor Gefahren bewahren, er kann uns aber auch mitten in Gefahren bewahren. Und er kann uns vor Trübsalen bewahren und wir dürfen das erleben. Und wir wissen so und so viele Fälle, wo er uns davor bewahrt hat. Wir wissen aber auch, dass er uns hindurchführt durch Trübsale und in Trübsalen bei sich erhält. Darum ist ganz egal, wer den Psalm gedichtet hat. Wir können ihn nun auf viele Menschen beziehen und wahrscheinlich wurde er darum auch von vielen so gerne gebetet. Nur noch eine Vorbemerkung. Merkwürdig, genau dieser Psalm wurde sogar vom Teufel missbraucht. Und zwar, er wurde vom Teufel missbraucht, um Jesus reinzulegen, um Jesus den Fuß zu stellen in der Versuchungsgeschichte. Und das kann man mit Worten nicht mehr erklären, denn das, was der Teufel ihm sagt, das war ja ein wörtliches Zitat. Du kannst da runterspringen und eine tolle Schau machen und du wirst deinen Fuß nicht an einen Stein stoßen, das muss doch gelingen. Man kann manchmal Gott versuchen, auch durch einen Glaubenstest. Und es liegt manchmal bei uns nahe daran, dass wir Gott im Gebet pressen wollen, wie damals der Versucher sagt, Herr, wenn du mir jetzt das wegnimmst, ich mache ein Gelübde, dann muss das funktionieren und dann kann ich siegen. Und Gott macht nicht mit, weil es ein Weg des Teufels war. Und trotzdem stimmt jedes Wort des Psalms. Ich möchte es mal da stehen lassen, weil ich glaube, jeder von Ihnen ist geistlich so reif, dass er versteht, wo die Versuchung des Teufels liegt, wo es ein eigenmächtiger Weg des Sieges werden soll. Ein tollkühner Versuch, aus dem Leiden auszubrechen und Gott zu etwas zu zwingen. Das geht nicht. Es ist eine wirkliche Erfahrung, dass Gott uns bewahrt, so dass man seinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Aber ich kann Gott damit nicht zwingen. Es kann aber auch sein, dass Menschen im Leid das bekennen, dass Gott sie wunderbar hindurchträgt. Nicht weil die Hand Gottes zu kurz ist, sondern weil Gott verschiedene Arten hat, mit uns umzugehen. Aber er wird uns ganz stark seine Nähe spüren lassen. Nun fangen wir mal an. Wir reden zuerst vom Schutz Gottes. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt. Der Witz beim Schirm ist doch, dass ich mitten im Regen stehe. Am Sonntag hatte der gute Chor keinen Schirm. Die anderen standen unter den Vordächle da in der Königstraße, in den kleinen Schirmchen da, das war schon ein Schutz. Aber die anderen, die waren im Regen. Und der Schirm, der hält doch den Regen ab und dann kann es regnen in Strömen. Die unterm Schirm stehen, werden nicht getroffen. Und das will hier dieses schöne Wort vom Schirm uns zeigen. Wenn ich mitten im Unwetter bin, mitten in dem schrecklichen Geschehen, ich bin mittendrin und werde doch wunderbar erhalten. Es prasselt um mich her, aber mich trifft das nicht. Jetzt ist ganz wichtig, wo stehe ich? stehe ich unter dem Schutz Gottes. Und ich möchte Sie bitten, dass Sie ganz direkt diesen Platz einnehmen. Jetzt, wie wollen wir das sagen? Für den Juden im Alten Bund war der Platz, dass er in die Stiftshütte ging oder in den Tempel. Und da hat er die Gegenwart Gottes gesucht. Die Herrlichkeit Gottes. Für uns ist ja dieser Schirm Gottes, wo ich unter Jesus bin. Und das ist nur der Platz, wo seine Herrlichkeit über uns aufleuchtet, wo seine Vergebung uns deckt. Liebe Schwestern und Brüder, der einzige Platz, wo ich unter dem Schirm bin, wo ich sage, Herr, ich habe verdient, dass du mit mir ins Gericht gehst. Ich habe verdient, dass du mich zerschlägst. Aber ich nehme deine Vergebung und dein Blut deckt mich. Und jetzt bin ich auch im Leiden, in der Krankheit. Ich bin Verleumdungen ausgesetzt. Ich bin dem Hass von Menschen ausgesetzt. Ich stelle mich unter deinen Schirm, unter deine Herrlichkeit. Und du bist mein Herr. Das bedeutet dieses, was dann eben auch in diesem Psalm so schön ausgesprochen wird, meine Zuversicht, das heißt meine Hoffnung. Darum ist der morgige Tag und alle kommenden Tage sind klargelegt, weil Gott sie löst für mich. Denn ich stehe unter seinem Schirm. Darum bestimmt nicht der Teufel und nicht irgendjemand anders mich, sondern Jesus ist mein Schicksal. Er bestimmt mein Leben. Ich bin unter dem Schirm des Allerhöchsten. Es mag ja sein, dass die Krankheitsmächte viel Gewalt über unser Leben haben, aber die letzte Gewalt haben sie nicht, weil der Allerhöchste der Herr ist, dem ich gehöre. Und der Schatten des Allmächtigen, wir hatten in den USA so eine herrliche Hitzeperiode mitgemacht, 36, 38 Grad, war selbst für einen Sommer ganz gewaltig. Aber da merkt man wieder, was Schatten bedeutet. Wenn man dann in den Schatten eines Hauses tritt, in den Schatten eines Baumes, dann ist die Kraft der Sonne gemildert. Ich habe jetzt auch schon so ein Alter, früher habe ich nie einen Hut gebraucht, jetzt habe ich immer Kopfweh, wenn ich in der Sonne bin, weil die Sonne sticht. Der Schutz vor den Gefahren der Sonne, früher als junge Leute, da hat man sich stundenlang rösten können in der Sonne. Und jetzt merkt man, die Sonne hat auch gefährliche Strahlungen. Und das ist doch das Schöne in dem Bild, dass die aus dem Orient immer gewusst haben, die Sonne kann dich nicht stechen, wenn du im Schatten des Allmächtigen bleibst. Ich will ganz nah bei ihm sein. Und jetzt müssen wir gucken, dass auch unser alltägliches Leben im Schatten Gottes gelebt wird. Direkt mit ihm. Das ist nicht entfernt. Wir haben sonst die Gewohnheit, so viel Alltagsgeschäfte ohne ihn zu machen. Ganz in unmittelbarer Nähe bei ihm. Meine Zuversicht und meine Burg, das ist dann diese Burg, in die ich mich zurückziehe. Meine Burg, ich sehe den Hohen Neufen vor mir mit seinen dicken Mauern, mit seiner Fluchtbrücke, die hochgeklappt wird und wo die Feinde nichts mehr tun können. Mein Gott, dieses persönliche Verhältnis, sonst will ich nur noch sagen, meine Frau, meine Kinder, mein Haus, mein Auto, mein Gott. Es ist ja interessant, dass sie viel Spott kriegen bei den Christen. Die sagen, sie seien irgendwie ein bigottischer Pietist, wenn sie das sagen, mein Herr Jesus. Aber das ist nicht Pietist, das ist biblisch. Mein Gott. Überall. Mein Herr und mein Gott, sagte der Thomas. Johannes 21, als der Auferstandene ihm begegnet ist. Nicht, es gibt einen Herrgott im Himmel. Ein. Mein. Das unterscheidet Glauben und Unglauben. Mein oder ein. Mein Gott. Mein Herr. Wenn ich sterben kann, wenn ich in die Hände meines Herrn falle. Im Schatten des Allmächtigen bleiben. Bei meinem Herrn unter seinem Schutz. Ich denke noch an den Mose, wie Mose sehr entmutigt war, als er das Volk Israel aus der Wüste führen sollte. Er war verzagt und dann kam noch diese schreckliche Stunde, als die Israeliten sich mit ihrem Goldschmuck einen Götzen formten und mit diesem Götzen dann ein Bild machten Gottes und schreckliche Geschichte, als Mose die Gesetzestafeln zertrümmert. Und da geht ja Mose noch einmal auf den Berg. Das ist beschrieben, 2. Mose 34, 33, 34, auf den Sinai. Und da sagt der Mose, ich mach nimmer mit, ich kann das nicht. Und dann sagt Gott ihm, es ist ein Raum bei mir, da sollst du auf dem Felsen stehen. Und ich will meine Hand über dir halten. Und das ist so ein wunderbares Bild, was Glauben heißt. Da muss man gar nicht mehr weit gehen, da muss man nichts tun, als dass Gott einen Schirm schützt und durchträgt. Und dann sagt er, man könne ihm hinten nachsehen. Man könne seinen Wirkungen nachblicken. Ich möchte es Ihnen noch gern erklären, was das heißt. Mein Gott, mein Herr, wie hat man denn diesen Schutz? Ich habe gedacht, man kann es vielleicht am einfachsten erklären, wieder an den ersten Glaubenden in der Bibel. Warum hat ein Abraham die große Ruhe? Weil er Gott glaubte. Und das rechnete ihm der Herr zur Gerechtigkeit. Was hat Abraham eigentlich anders getan als die Ungläubigen? Er hat Gott geglaubt und gesagt, ja. Er hat ihm nicht widersprochen. Er hat das Wort Gottes angenommen und vertraut. Obwohl das genauso widersinnig war, dass er noch einen Sohn bekommen konnte, das hat er absolut nicht verstehen können. Und dann, wie das alles weiter werden soll, es war rätselhaft. Aber er hat vertraut. Gott sagte, siehst du die Sterne? Sagt er, ja. Betete Gott an. Es wird Ihnen im Glauben oft so gehen, dass Sie nur sagen, ja, du sagst das, ich weiß nicht wie, aber ich vertraue dir. Verstehe deine Wege nicht. Glauben heißt, Gott die Ehre geben, Gottes Wort gelten lassen. Und dann hat er diesen Schutz gehabt, dann hat er diese Bergung gehabt, dass Gott ihn weitergeführt hat in einer turbulenten Welt damals. Und Gott hat ihn versorgt und hat seine Herden wachsen lassen. Er ist seine Zuversicht und seine Burg. Also das ist Glauben, wie wir ihn sehen können, ein persönliches Vertrauen. Jetzt sehen wir etwas auch von den Gefahren, denen gläubige Menschen ausgesetzt sind. Was sind denn diese Gefahren? Ab Vers 3, da wird einiges davon beschrieben. Dass Menschen einem nachstellen vom Strick des Jägers. Also Tiere werden doch gejagt, aber das stimmt nicht. Es werden Menschen genagt. Neulich sagte mir ein junger Mann, ein Ingenieur einer Firma, sagte, bei uns ist so schlimm, wie alle miteinander umgehen. Da muss man schweigen und sich zurückziehen. Einer macht den anderen fertig. Sie haben vielleicht manchmal auch solche Wegstrecken zu bestehen, wo Menschen ihnen wie Jäger nachgehen, die versuchen, sie abzuknallen. Und da heißt, er errettet dich vom Strick des Jägers. Auch vor bösen Menschen, das gibt's oft in der Bibel. Er errettet dich. Er löst deine Rechtsfragen. Er rettet dich vom Strick des Jägers. Der Jäger, der seine Fallen stellt, dass man drin stolpert und dann in der Falle gefangen liegen bleibt. Und vor der verderblichen Pest, was Cholera gegenwärtig ist, das sieht man in Peru, aber schon längst erfasst es den ganzen lateinamerikanischen Kontinent. Das ist so unheimlich wie die AIDS-Erkrankung, weil gegen die Cholera man noch weniger tun kann. Wer es im Mittelalter noch weiß, wie es war mit der Pest. Die Pest, die ja unsere 30-jährigen Kriege, unsere württembergischen Städte bis auf ein Drittel dezimiert hat. Die kam einfach. Man kann ja aus der Angst leben. So viele Leute leben aus der Angst und sagen, ich werde mich schützen. Ich finde, das Entscheidende ist, wenn man weiß, ich werde die Krankheit kriegen, die Gott zulässt. Auch mit unserer Krebsneurose, wo jeder sagt, bei jedem Mal, da tut's weh und jetzt habe ich's hier und so. Wenn es dann kommt, reden wir es nimmer. Und deswegen müssen wir es Gott überlassen, was er zumisst und was er zulässt. In Isny war ein Mann namens Johann Fabius in der Reformationszeit, da war eine große Pest und die Leute sind aus der Stadt Isny geflohen. Und er hat damals die Leute angehalten und gesagt, Leute, vertraut Gott. Jetzt lasst ihr eure Kranken nicht liegen und rennt nicht aus den Häusern, sondern es hart ihr aus. Wer da bleiben kann im Glauben, der diene den Kranken. Und ein Großteil blieb dann da und hat es riskiert und auch Johann Fabius wurde nicht krank. Und man kann es immer wieder lesen in so Geschichten, wie es Leute gerade probiert haben, auch im großen Vertrauen auf Gottes Verheißungen. Wie es dann im Markus-Evangelium heißt, so sie etwas Giftiges trinken, wird es ihnen nicht schaden. Vor ein paar Jahren war mal so eine große Diskussion um AIDS beim Abendmahl. Und nun ist das immer ein Problem. Ich kann viel unter der Frage der Hygiene sehen. Wo wir vor vielen Jahren im Gottesdienst angefangen haben, dass man einander die Hand gibt, da war Kirchengemeinderätin, die sogar gesagt hat, das kann man nicht aus hygienischen Gründen. Nicht jeder hat saubere Finger und ich gebe doch nicht jedem die Hand. Aber wenn ich so miteinander umgehe im Gottesdienst, dann gibt es keine Gemeinde mehr. Ich muss das auch riskieren. Und ich habe mal dann gesagt, ich bin überzeugt, dass sich noch nie einer am Abendmahlskirche Krippe geholt hat. Das ist die Ehre meines Heilands. Dafür wird er sorgen. Denn ich kann mir überall das holen, in der Straßenbahn und überall, aber es gibt, der Herr ist so groß, wenn er uns beschenkt, dass er in seiner Güte, in seinem Verheißungswort, weiß ich, dass das nicht geschehen wird. Man kann einer sagen, sein vermessener Glaube, aber ich halte das einfach dann für unappetitlich, eine Diskussion darüber zu führen. Wenn ich in einem Restaurant dran denke, wer schon von dieser Gabel genippt hat, vergeht mir auch der Appetit. Auch wenn es, und ob es im Spülwasser war, ist auch nicht sehr viel hygienischer. Ich kann alles von der unhygienischen Seite her betrachten. Sondern ich weiß, dass der Herr mich errettet vor der verderblichen Pest. Und bis heute ist eigentlich relativ klar, wovon man AIDS kriegt. Und dann soll man nicht über der Abendmahlskirche reden, sondern über die Dinge, wo man es kriegt. Ich möchte mehr nicht mehr dazu sagen. Er errettet dich vor der verderblichen Pest. Wir denken besonders dran, auch immer wieder im Missionsdienst für so viele Leute mit der Gelbsucht, wo es im Grunde gar keinen Schutz davor gibt und vor der Malaria. Junge Leute dran sterben. Und das ist dann schwer, wenn der Herr es dennoch geschehen lässt. Er errettet dich, aber das heißt nicht immer. Sondern es ist seine Macht, es zu tun. Er hat seine Herrlichkeit zu offenbaren, aber er wird uns hindurchführen in jeder Weise. Er wird dich mit seinen Fittichen decken und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Das schöne Bild der Küken bei der Glucke, die da Zuflucht suchen. Was ist denn das? Seine Wahrheit ist Schirm und Schild. Das ist gut, dass das nochmal erklärt ist, was oben steht. Was ist denn der Schirm und der Schild, unter dem ich mich bergen kann? Seine Wahrheit. Das sind seine Worte, die er mir zugesagt hat. Und darum ist das so ein Trost, wenn wir einander die Worte zurufen. Nun ist das immer blöd, wenn wir irgendwo zu Kranken kommen, meinen die, warum betet er da seine Sprüchle runter und so muss er das, hat er das nicht besser gelernt? Das hat uns leider niemand gelernt. Da Sie wissen, die Theologen werden seit langem nur ausgebildet in der Spiegeltheorie. Die ganze Krankenseelsorge läuft halt so, dass der Krankenseelsorger nichts sagt, sondern schweigt. Und er lässt den Kranken reden. Und was der Kranke sagt, das sagt er, aha, so. Und das ist der Trost in der Krankenhausseelsorge. Er soll ja nichts predigen. Gut, das sind zwei verschiedene psychologische Arten, wie man heute dient. Sie können dann Ihre Beobachtungen machen und dann werden Sie manchmal schmunzeln nach meiner Karikatur, die ich gegeben habe. Aber was ich einfach sagen will, wir müssen einem Kranken sagen, du, es gibt die Wahrheit Gottes, seine Zusagen, wo Gott gesagt hat, er hat sein Wort gegeben. Und an diesem Wort will Gott bei seiner Ehre angerufen sein. So wie er sagt, dass er ein Gott der Liebe ist und dass er der gute Hirte ist, darf ich ihn drauf behaften in meinem Glauben. Sag, Herr, ich komme zu dir, weil dein Wort mir Mut macht. Deine Wahrheit, deines Wortes ist mir Schirm und Schild. Und ich nehme diese Verheißungsworte, die du gibst. Deine Kraft ist den Schwachen mächtig. Darum bin ich voll Hoffnung. Ich nehme diese Worte und vertraue darauf. Und jetzt sehen wir wieder, wie dieser Gebrauch des Wortes Gottes verschieden sein kann. Wie der Versucher es probiert, es klingt täuschend gleich, dann springt er runter vom Fernsehturm. Wir haben morgen in der Stuttgarter Zeitung diese Nachricht, dass ein Gläubiger das gemacht hat und unten bloß kurz seine Gliedmaßen ausschüttelt und sagt, hat nichts gemacht. Das wäre die Schau. Es würde aber keinen einzigen zum Glauben führen. Aber Gott tut Großes gegenwärtig. Wir haben alle in unserem Leben viel erlebt, wenn wir die Geschichten aneinander reihen. Von den Vätern des Glaubens, von den Mitchristen, die uns erzählt haben, die es uns bezeugt haben. Was wir im eigenen Leben erfahren haben, wenn Sie es von einem Jahr nur zusammentragen. Wie Gott Sie aus dieser und jener Not ganz sichtbar herausgeführt hat. Aber alles nur, um Sie dorthin zu führen, wo Sie unter ihm, unter seinem Schirm sind. Unter seiner Wahrheit verharren und bleiben. Schirm und Schild. seine Wahrheit. Also jetzt muss ich mir doch nochmal, muss ich vielleicht auf die Gefahr hin, dass ein paar von Ihnen wehtun, nochmal sagen, weil das einen irgendwo umtreibt mit dem Kirchentag, wenn man das so sieht. Das ist ein Trauerspiel, wirklich. Ich möchte nicht alle Peinlichkeiten hier nennen, die da geschehen sind. Das ist schon schlimm. Aber dass allgemein vertreten wird, also über Glauben, das war in den Diskussionen immer, also die Kirche darf nicht den Anspruch haben, als wüsste sie genau, wie das mit Gott wäre. Also das soll sie offen sein, dass auch alle Religionen, die sagen ja Widersprüchliches, total Widersprüchliches. Ein Hinduismus redet von 3 Millionen Göttern. Oder gibt es einen Gott? Also das kann ja nicht beides wahr sein. Man muss ja irgendwo mal Farbe bekennen. Also das nicht. Und im gleichen Atemzug sagen die Leute, aber in der politischen Sache, da muss man eindeutig bekennen. Also da gibt es nur eine Wahrheit. Also da gibt es überhaupt nichts. In der Wehrdienstfrage und da gibt es in der Golffrage und all den Fragen gibt es überhaupt nur eine. Und es ist ja genauso lügnerisch wie jetzt, bloß dass wir mal die Zeit erkennen, die ganzen Leserbriefe können wir Männer ja nicht mehr schreiben, der Abtreibungsfrage nicht, aber alle bieten ganz dezente, liebenswürdige Leserbriefe doch zu schreiben. Das ist im Moment eine entscheidende Stunde unseres Volkes. Wenn dann jeder sagt, ja, aber wir wollen ja nicht mit dem Strafgesetz Leben schützen. Die gleichen Leute, die verlangen, dass jeder, der über 100 Stundenkilometer fährt, noch schärfer bestraft wird. Was ist diese Heuchelei? Die gleichen, die fordern wegen jedem Umweltschutz, wegen jedem Papierle, das weggeschmissen wird, die schlimmsten Strafen, aber man kann nicht mit dem Strafgesetz Werte schützen. Die gleichen Leute, die beim Verkehr und bei der Umweltverschmutzung alles fordern, noch strengere Strafen für den, und Unlogik. Und die sagen, aber man kann heute in jeder Zeitung, man kann ja nicht mit dem Strafgesetz. Aber die haben das Strafgesetz so idiotisch verschärft. Lassen Sie mal heute bloß Öl von Ihrem Auto raustropfen und was da alles passiert. Aber man kann nicht mit dem Strafgesetz. Die Welt ist so heuchlerisch. Uns geht es doch bloß darum, dass wir Werte erhalten. Wir wollen auch nicht richten. Wir wissen selber, dass wir Versager und Schuldige sind. Aber das ist unsere Zeit. Wir können doch nicht, es kann unserem Volk was nicht stimmen, wenn wir gesunde Kinder töten. Aber es war bloß ein kleiner Ausflug an dieser Stelle, um das nochmal zu sagen. Es gibt Wahrheit. Und es gehört zur Wahrheit, dass wir Dinge nennen. So wie wir sagen, ein Mensch ist auch im Mutterleib ein Mensch. Und Tötung ist Tötung. Und so sagen wir auf umgekehrt, wir wissen Wahrheit aus dem Wort Gottes, was wahr ist, dass Gott niemand fallen lässt, der ihn anruft. Der zu ihm kommt, wird er nicht hinausstoßen. Und das ist Wahrheit, Schirm und Schild. Und nun wird noch gesagt, dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht, wenn die Dunkelheit kommt. Die Nacht ist besonders schwer. Unser lieber Herr Pfarrer Wertz hat früher immer gesagt, der so arg mit seinem Asthma gewacht hat in der Nacht, sagt, er sei so froh am Glockenschlag. Das kann man sich gar nicht vorstellen, was das ist, wenn man jede Viertelstunde abwartet in der Atemnot. Das Grauen der Nacht, auch mit den schweren Gedanken der Depression, die Einsamkeit der Nacht, vor den Pfeilen, die des Tages, wie vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die Mittagverderben anrichten. Du wirst unter der persönlichen Fürsorge und unter dem Schutz Gottes stehen. Niemand kann dir etwas tun. Erfahrungen, die man machen darf, der Nähe Gottes, auch wenn Gott unsere Wünsche nicht erfüllt, ist doch die Nähe seiner Gegenwart so groß. Mir war das mit meinem Büchlein so wichtig, zum Leben hindurchgedrungen, weil das alles Leute sind, die gestorben sind an dieser Sache und die alle so sieghaft bekannt haben, dass sie die Nähe Gottes erfahren haben. Die haben die Nähe Gottes im Sterben mehr erfahren als wir im Leben. Das ist auch wichtig. Die Erfahrungen, die man machen kann mit Gott im Leiden und in der Trübsal, sind mächtig. Und wie Gott einen trägt. Und plötzlich wird die sichtbare Welt unwichtig und die unsichtbare steht vor uns da. Es gibt so herrliche Verheißungen, auf die man blicken kann. Wenn Sie etwa Jesaja 54, Vers 17 anblicken, das ist im Blick wieder auf Israel bezogen, die herrlichen Israel-Verheißungen. Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, meine Gnade soll nicht von dir weichen. Da heißt, keiner Waffe, die gegen dich bereitet wird, soll es gelingen. Und jede Zunge, die sich gegen dich erhebt, sollst du im Gericht schuldig sprechen. Das ist das Erbteil der Knechte des Herrn und ihre Gerechtigkeit kommt von mir, spricht der Herr. War für meine Frau und ich, für mich so ein Erlebnis, wie uns der Walter Uttermann im Tschad in diese Ruine seines früheren Wohnhauses genommen hat. Uns genau die Stelle gezeigt hat, wo die Guerillas reingekommen sind und die Waffe angelegt haben und sie ging nicht los. Und er probiert und flucht und geht raus und drückt ab und dann geht sie los. Und das sind bewegende Dinge, das tut Gott. Und das kann man erleben und kann man hören. Es ist dann immer wieder schwer, für den sagt er, warum hat er es bei mir nicht getan? Und dann schenkt er dem anderen den Blick hinüber. Er hat Gott auch viel durch seine Märtyrer gewirkt. Auch durch die, die er aus unserer Mitte weggenommen hat. Die Lebensgrenze ist nicht die entscheidende Wertung meines Lebens. Der Herr ist deine Zuversicht, der Höchste ist deine Zuflucht. Und das ist genau in der Versuchung, wo der Teufel die Worte aus dem Psalm rausreißt, unterschlagen. Da geht's nur noch um die Schau, da geht's nur noch um die Anerkennung der Leute, da geht's nur um den Erfolg und da geht's nicht um den Herrn, der meine Zuversicht ist. Das ist auch immer wieder die Frage, ob wir in unseren Gebeten, wenn wir die Gesundung wollen, ob wir da nur selbstsüchtig an unsere vordergründigen Ziele denken oder ob wir wirklich den Herrn suchen. Das ist schon die Frage, ob Gott der Höchste ist, auch in unseren Gebeten, auch in der Not. Der Höchste, der Herr ist deine Zuversicht, der Höchste ist deine Zuflucht. Es wird kein Übel dir begegnen, keine Plage wird sich deinem Hause nahen. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Dass sie dich auf Händen tragen, deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Vers 13 ist ja ein Wort, das Jesus in Lukas 10 noch einmal seinen Jüngern mitgegeben hat in ihrem Missionsdienst und sagt, ihr werdet über Löwen und Ottern gehen und junge Löwen und Drachen wirst du niedertreten. Wissen Sie, das ist schon toll, wenn das auch immer wieder geschehen ist, wie ein Nommensen hineingeht an dieses Götzenfest. Weil überhaupt kein Gläubiger auf dieser ganzen Insel. Und da haben sich Zehntausende versammelt und wollten an diesem Tag Nommensen umbringen. Und er sagt, ich gehe noch mitten hinein in das Heidenfest. Wenn Sie die Geschichte von Nommensen lesen, es gehört zum Ungeheuerlichsten, wie ein einzelner Mann nach jahrelanger erfolgloser Arbeit, nachdem ihm der Gifttrunk gereicht war und er nicht dran starb, sein Hund starb dran, er hat sein Essen nicht fertig, stellt es dem Hund hin und er isst und stirbt und er hat nichts davon getan. Und er geht hin in dieses, das Götzenfest war so furchtbar von diesen Batak-Priestern und die wollen ihn umbringen, die Kopfjäger. Und er tritt für sie hin und sagt, ihr werdet nichts an mir tun. Es gibt den ganzen Durchbruch. Wer einer ganzen Macht entgegen, das ist auch was Schönes. Unser Glauben hat etwas Sieghaftes. Und doch ist es nicht so, dass ich dann heute einfach sagen kann, ein Christ hat keine Schmerzen mehr. Doch. Er hat sehr viel. Wir haben das Sieghafte erlebt, aber wir wissen auch, dass wir das Sieghafte in den Schmerzen erleben. Wunderbar. Und die Kraft Gottes bis hin zu den Gräbern. Auch in manchem, was uns der Herr zerschlägt, und wir werden ihn einmal preisen über seinen Wegen. Und sagen, du hast das auf merkwürdige und wunderbare Weise erfüllt. So ein Psalm, der dennoch auf Jesus hinzielt, in dem Schutz und in der Bewahrung, gerade im Leiden. Es ist sein Plan mit uns, dass er uns hindurchführt. Ich möchte noch auf diese letzten Verse kommen. Er liebt mich, darum will ich ihn erretten. Das sagt Gott. Der entscheidende Punkt, warum Gott uns hilft, ist, nicht, dass wir fehlerlos sind, sondern die Liebe. Er weiß um unsere Fehler und Versäumnisse, weil wir ihn lieb haben. Er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen. Was ist der Name Gottes? Erbarmer, Heiland, Retter. Jesus ist sein Name. Darum will ich ihn schützen. Wer den Anruf bei meinem Namen, der soll gerettet werden. Das soll mir mein Name sein, sagt Gott. Bloß, dass Sie wissen, was der Name Gottes ist. Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören, denn ich bin bei ihm in der Not. Also wieder in der Not ist die Erfahrung Gottes am nächsten. Wenn Christen nicht in die Not hineingeführt würden, würden sie überhaupt keine Erlebnisse machen. Die Notzeiten sind und bleiben die größten Erfahrungen der Macht Gottes. Ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. Warum denn mit der Ehre? Wir sagen, die Ehre ist nicht so wichtig. Doch Gott sagt, er will uns nicht der Schande lassen. Er will uns auch nicht den Feinden geben, zum Trotz auch nicht, dass die Gottlosen triumphieren, sondern er hat immer wieder seine Gemeinde zu Ehren gebracht. Ich will ihn sättigen mit langem Leben. Da sagen wir, das lange Leben ist doch nicht schön. Doch, gell, Frau Ermelung, ist auch schön. Das lange Leben, sättigen mit langem Leben. Ist auch etwas an besonderen Gaben Gottes, wenn er einem viel Schweres sonst zugemutet hat. Das Leben kann dann auch zur Last werden und doch ist das lange Leben etwas Großes und auch eine Gottesgabe. Ich will ihm zeigen, mein Heil, wie Gott sein Heil setzt. So.